SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der 30. von 31 Folgen des Romans Djinns von Fatma Aydemir. Emine gibt sich noch immer ihren Erinnerungen hin, allein mit Sefta in der Istanbuler Wohnung. Sie hat Sefta endlich von O erzählt, ihrem ersten Kind, das sie hergeben musste, weil es Hüseins ältesten Bruder und dessen Frau Aische versprochen war. Den Schmerz darüber hat Emine nie verwunden und ihre Ehe mit Hüsein hat darunter gelitten. Aber wenigstens war sie sich immer sicher gewesen, dass ihr Mann sie nicht betrog. Bis dann dieser ominöse Anruf kam. Ein junger Mann, der Hüsein sprechen wollte und auflegte, als sie seinen Namen wissen wollte. Und dann behauptete Hüsein auch noch, er müsse Überstunden machen und kam nicht heim. Dabei wusste Emine, dass das nicht stimmte. Es liest Sesede Tersian.
Am Abend verfing sich Hüsein in seinen Ausreden. Er hatte dich nie angelogen, Emine. Darum war nun offensichtlich, dass er es tat. 30 Jahre lang hattest du dich wenigstens darauf verlassen können, dass Hüsein nicht log. Selbst nach dem seltsamen Anruf hattest du ihm irgendwann geglaubt, dass er wirklich nicht wusste, wer oder was dahinter steckte. Weil das Lügen nicht zu Hüsein passte. Weil du überzeugt davon warst, dass dein Mann nicht so einer war. Aber diesmal war alles klar. Du sahst es in seinem abgewandten Blick, in seiner starren Haltung, in der aufgeschreckten Möwe in seinem Gesicht. Es brachte dich fast um den Verstand, Emine. Alles, auf dem dein Leben beruht hatte, war nichts mehr wert. Die nächsten 2 Jahre mischte sich Kälte in das Schweigen zwischen dir und Hüsein. Von außen betrachtet änderte sich nicht viel. Im Kleinen aber ließ du Hüsein spüren, dass du dich nicht länger um ihn sorgtest. Und waren es nicht die kleinen Dinge, die ein paar Räume zu einem Zuhause machten? 2 Menschen zu einem Paar? Auf dem Herd standen immer noch jeden Tag Töpfe mit frisch gekochtem Essen, Emine. Aber Hüsein musste es sich selbst auf den Teller tun und dann allein am Küchentisch essen. Die Wäsche wurde weiter zuverlässig gemacht, aber Hüseins Sachen blieben ungefaltet im Korb liegen, bis er sie selbst in seinen Schrank sortierte. Die Einkäufe wurden erledigt, die Küchenschränke blieben immer voll. Aber die Walnüsse und getrockneten Pflaumen, die Hüsein abends so gern vor dem Fernseher aß, die gab es nicht mehr. Und so habt ihr beiden euch auch an diese Art des Zusammenseins gewöhnt, so wie ihr euch über die Jahre hinweg an so viele Dinge gewöhnt hattet. Eure diskreten Zärtlichkeiten im Haus der Schwiegereltern, die Leere und Fremdheit nach dem Verlust von O, die 8 Jahre, die ihr fern voneinander auf 2 unterschiedlichen Kontinenten verbrachtet, euer Zusammenfinden in Deutschland, die Aufregung, die euch die späte Geburt von Ümit bescherte. Und nun das. Es war eine Kälte zwischen euch, die dich dazu brachte, kaum mehr auch nur in das Gesicht deines Mannes zu blicken. Bis du es irgendwann einmal doch tatst, vor einigen Monaten, nur um darin der trauernden Möwe wieder zu begegnen. Es kostete dich einiges an Überwindung, wieder mit Hüsein zu sprechen. Doch schließlich tatst du es, weil der Anblick deines verzweifelten Mannes, der auf einen Schlag 10 Jahre älter geworden sein musste, dir viel näher ging, als du dir eingestehen wolltest, Emine. Und auf deine Frage hin, eines Abends, zu zweit im Wohnzimmer, in der stillen Wohnung ohne Hakan, Perihan und Ümit, tat er es. Er sprach. Sprach, wie er nie gesprochen hatte, und sagte die Wahrheit. Hüsein redete in Brocken und Sprüngen mühsam, weil er so selten von Dingen sprach, die ihn beschäftigten. Und während er erzählte und dabei seine Finger in den Sessel krallte, fügten die Teile sich zusammen, wie bei einem von Ümits riesigen Puzzles mit den galoppierenden Pferden und den saftigen grünen Traumlandschaften. O ist tot. Deine Augen wurden groß und klebten an Hüsein, flehten Hüsein an, dir jedes einzelne Detail zu erzählen. Alles, was er wusste, alles, was er dir erzählen konnte. Und Hüsein erzählte, mit nur halb abgewandtem Gesicht. Und du sahst den jungen Mann, den du vor 30 Jahren angelächelt hattest, im alten Mann, der dir berichtete. Wie O sich das erste Mal gemeldet hatte bei Hüseyin, wie O wenige Tage nach dem seltsamen Anruf bei euch zu Hause Hüseyin in der Fabrik angerufen hatte, ihn zum Münztelefon im Belegschaftsraum kommen ließ, wie O sich vorstellte und sagte, O wisse nun alles über Onnen-Adoption. Das war 1990. O sagte, O wolle nach Rheinstadt kommen, um Onnen-Familie kennenzulernen. Wie Hüseyin Onna antwortete, nein, komm nicht und ruf hier nie wieder an. Wie Hüseyin Angst hatte, wie er nicht wusste, was richtig war und was falsch, wie er nicht wollte, dass deine alten Wunden wieder aufrissen, dass alles ins Wanken käme, dabei sollte es doch einfach irgendwie weitergehen. Wie O erst vorletztes Jahr eines Nachmittags einfach vor der Kartonfabrik stand und Hüseyin abfing, wie O Hüseyin ganz förmlich die Hand gab und sich als Jivan vorstellte. Wie Hüseyin mehrmals nachfragen musste, bis er endlich verstand. Wie er sich wunderte über Onnen-Kleidung, Onnen-Haare und alles. Die riesige Lederjacke, die Männerfrisur, der Bart in Onnen-Gesicht. Wie O Erklärungen suchte, die Hüseyin nur noch mehr verwirrten, bis O schließlich sagte, »Ich bin wie Bülent Ersoy, nur andersherum.« Wie Hüseyin einfach wusste, dass O Aisha und Ahmed verlassen hatte, dass O Aisha und Ahmed sicher hatte verlassen müssen, weil sie Onno so nicht akzeptierten. Wie Aisha und Ahmed Onno anscheinend zu jedem Hodja Wiens geschleppt hatten, um Onno zu heilen. Wie sie Onna schließlich im Eifer des Gefechts erklärt hatten, O sei gar nicht ihr leibliches Kind. Onnen Augen glänzten erwartungsvoll in der Hoffnung, Hüseyin würde ihn trösten, ihn willkommen heißen. Wie Hüseyin kein Wort herausbrachte, weil er sich wunderte über Onnen perfektes Kurdisch und über den Namen, den O sich selbst gegeben hatte, statt dem Namen, den Aisha und Ahmed in die zweite Geburtsurkunde schreiben ließen. Wie Hüseyin Onna in der Stadt ein Essen ausgab, wie er Onna 400 Mark am Automaten abhob und in die Hand drückte, wie er Onna auf die Schulter klopfte, Onno nicht umarmte, aber immer weiter klopfte. Wie er Onno bat, bloß nicht dich zu kontaktieren, Emine, bevor Hüseyin mit dir gesprochen hätte. Wie O nickte und lächelte mit enttäuschten Augen. Wie O das Geld zurück in Hüseyins Hand drückte und sich einfach umdrehte, wegging, verschwand. Wie O verschwand und sich nie wieder meldete, ganz so, als sei O nie da gewesen. Wie Hüseyin sich immer und immer wieder fragte, ob nun der richtige Zeitpunkt gekommen sei, mit dir zu sprechen, wie ihm aber einfach die Worte fehlten, wie er allmählich zweifelte, ob das alles überhaupt wirklich passiert war und nicht nur in seinem Kopf. Wie nun 2 Jahre später, als Emine gerade Feraye zum Chai-Trinken besuchte, Aisha angerufen hatte, wie sie ohne Begrüßung nach all der Zeit einfach nur gesagt hatte, dass O gestorben sei bei einem Autounfall in Berlin. Wie Aisha ins Telefon schluchzte und Hüseyin bat, für O zu beten, damit Allah Onna vergab. Wie Hüseyin seitdem betete, ununterbrochen betete, aber nicht um Onnen-Vergebung, sondern um seine eigene. Du konntest nicht glauben, Emine, dass du die Chance gehabt hattest, Onno zu sehen. O war hier gewesen, in Rheinstadt. Nicht wie all die Jahre davor, hinter einer nicht einmal in Gedanken überwindbaren Mauer in Österreich und in einem ganz anderen Leben. O hatte zu dir gewollt, Emine. O wusste von dir und hatte dich sehen, dich sprechen wollen. Du hättest Onno in den Arm nehmen können, Onno einfach nur lang im Arm halten können. Hätte Hüseyin nicht alles geheim gehalten. Vielleicht wäre O nicht gestorben, dachtest du, wenn du auch nur von O gewusst hättest. Wenn Hüseyin es dir gesagt hätte, wenn er Onno noch am selben Tag mit nach Hause gebracht hätte, immer nur hätte. All die Hättes reihten sich so endlos aneinander, dass ihr schwindelig davon wurde, Emine, und du am Ende bei dir selbst landetest, bei deiner eigenen Schuld. Die Trauer zerrte an deinem Rock und zog dich so runter, wie sie auch an Hussein zerrte, sodass ihr in eurer gemeinsamen Trauer wieder zusammenfandet, Hussein und du. Schulter an Schulter standet ihr da und stütztet euch gegenseitig. Die Wohnung in Istanbul lockte wie ein Versprechen auf einen Neuanfang. Hussein schwärmte immerzu davon. Ein gemeinsames Leben an einem neuen Ort, an einem Ort ohne die Vergangenheit. Du stehst auf und öffnest die Balkontür, lässt die warme Nachtluft in den stickigen Raum ziehen. Der Boden rollt, aber das sind nur deine Schritte. Sevda sitzt zusammengekauert, gräbt sich die Fingernägel in die Stirn. Du ziehst den Vorhang vor die offene Balkontür und nimmst dein Kopftuch ab. Und dann kam Aisha hierher. Sie hat hier getrauert. Sie hat mich am Krankenhausparkplatz abgepasst. Kannst du das glauben? Wie kann sie nur? Seit dem Mittag frage ich mich nichts anderes, Sevda. Wie kann sie nur? Ich habe ihr mein Erstgeborenes anvertraut, mein Blut, mein Ebenbild, mein Baby. Und sie hat versprochen, es noch mehr zu lieben, als ich es je tun würde. Und was macht sie? Sie wirft es weg wegen einem Namen und einer Frisur. Wegen so etwas jagt sie mein Baby aus dem Haus, schmeißt es weg. Du sackst wieder auf das Sofa, klatschst dir mit beiden Händen auf die Oberschenkel, als müsstest du einen bösen Geist vertreiben. Sevda nimmt die Hände vom Gesicht und sieht dich mit einer Kälte an, die dich sticht. »Wie kommst du darauf, dass sie es weggeworfen hat?«, fragt sie. Aisha hat Onno abgewiesen in einem Moment, in dem O allen Halt dieser Welt gebraucht hat. Sie hat Onno gesagt, du bist nicht mein Kind. In so einem Moment, anstatt geduldig zu sein und auf Allahs Hilfe zu vertrauen. Wegen einem Namen. Anne, ich denke nicht, dass es nur um einen Namen ging, sagt Sevda und rollt mit den Augen. Willst du damit sagen, du gibst Aisha recht, dass sie das Richtige getan hat? Willst du das damit sagen? Fragst du Sevda erschüttert. Nein, Anne, erwidert Sevda bestimmt und schüttelt den Kopf. Ich sage nur, es geht um mehr.
Warum denn? Um eine Frisur? Um eine Jacke? Eine Hose? Was ist das alles wert, wenn doch On und Herz rein war?
Sevda schüttelt wieder den Kopf und sieht dich skeptisch an. Nein, Anne, verstehst du denn nicht? Oh, wollte sein, wer O ist, und als das respektiert werden.
Was macht es für einen Unterschied, Sevda? Ob O ein Kleid trägt oder eine Lederjacke, was ist der Unterschied? Hätte ich Onno nie weggegeben, wäre das alles nicht passiert.
Unsinn, ruft Sevda ungeduldig. Du sagst das nur so leicht, weil es dir nicht passiert ist.
Was willst du, Sevda? Ich schütte dir hier mein Herz aus, liege kraftlos am Boden und du trittst doch weiter auf mich ein?
Nein, Anne, ich trete nicht auf dich ein. Ich will nur, dass du aufhörst, dich selbst zu belügen und das arme Opfer zu spielen.
Glaubst du wirklich, alles wäre anders gewesen?
Du hebst die Hände in die Luft.
Wenn O bei uns geblieben wäre? Und ob ich das glaube?
Anne, was würdest du machen, wenn Ümit morgen käme und sagen würde, ich bin ein Mädchen, Anne? Sevda neigt ihren Kopf zur Seite. Sie schaut dich an, als würde sie dir eine Frage stellen, deren Antwort sie schon kennt.
Töbe, Sevda, was redest du da für Zeug?
Rufst du entsetzt. Das ist mein Ernst, Anne, sag es mir. Was würdest du machen, wenn er plötzlich Kleider tragen würde?
Ümit würde das nie tun, sagst du und wischst verärgert mit der Hand durch die Luft.
Aber da spürst du etwas in deinem Nacken. Es ist wie ein kleines Zwicken, eine blasse Erinnerung. Der Nagellack an Ümits Fingern, Ferayes mahnende Worte, sich besser um den Jungen zu kümmern.
Und was würde ich machen, wenn Cem so wäre?
Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, Anne. Ich weiß nicht, was ich machen würde. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn mit offenen Armen empfangen und so tun könnte, als wäre alles in Ordnung. Und dass du das tun würdest, das glaube ich noch viel weniger.
Du verstehst gar nichts, Sevda, zischst du. Sie haben mir mein Kind genommen. Ich würde alles dafür geben, es wieder in den Arm nehmen zu können, egal wie es aussieht oder heißt. Ach ja? Und warum sagst du nicht Jivan, wenn du von deinem Kind sprichst? Warum sagst du immer nur O, wenn dir der Name so egal ist? Sie sieht dich erwartungsvoll an. Du reibst dir die Hände, knetest sie, als ob du sie unter einem Wasserstrahl reinwaschen wolltest. Für mich ist es mein Baby, Sevda, verstehst du? Ein Baby hat keinen Namen. Es war doch noch so klein. Wir haben es nicht mit Namen gerufen. Wir hatten gar keine Chance, es irgendwie zu rufen. So früh war es weg, oh Sevda. Du spürst, wie dir dicke Tränen über die Wangen laufen und vom Kinn in die Hände tropfen. Du wischst sie nicht weg. Du sitzt bloß da und weinst leise weiter. Anne, bitte, hörst du Sevdas Stimme. Sie klingt gereizt. Ich halte das nicht mehr aus. Du spürst, wie sie aufsteht. Du schaust auf und siehst Sevda vor die offene Balkontür treten und sich eine Zigarette anmachen, ohne rauszugehen. Was machst du da? Fragst du, aber Sevda ignoriert dich. Sie schiebt den Vorhang ein Stück auf, bläst den ersten Zug genüsslich aus der Tür und dreht sich dann langsam zurück zu dir, hält die Zigarette mit gespreizten Fingern demonstrativ in die Luft. Du wirst nicht gerne hören, was ich jetzt sage, Anne. Aber wenn O, ich meine Jivan, bei uns aufgewachsen wäre, dann wäre es nicht anders gekommen. Und ich glaube, wenn du nur ein bisschen ehrlicher wärst, dann würdest du das auch erkennen. Red kein dummes Zeug, Sevda, keifst du und fährst dir nun doch mit den Handrücken über die Wangen, um sie zu trocknen. Woher willst du das wissen? Hältst du dich jetzt auch noch für den Propheten oder was? Ich glaube das, weil du dasselbe mit mir gemacht hast, Anne. Sevda spricht langsam und überdeutlich, als stelle sie dir die Diagnose für eine tödliche Krankheit. Du hast mich vor die Tür gesetzt, in dem Moment, in dem ich dich am dringendsten gebraucht hätte. Jetzt fängt das schon wieder an. Habe ich mich eben nicht entschuldigt? Was willst du denn noch? Fragst du hilflos. Es geht nicht um Entschuldigung, Anne. Das weißt du. Ich habe dir damals nach dem Brand erklärt, was ich will und wie ich leben werde. Und du hast es nicht akzeptiert. Du hast mich zurückgeschickt, wissend, dass ich niemals zurück wollte zu Isan. Du ziehst am Kragen deines Nachtkleids und schüttelst ihn, damit Luft hineinströmt. Alles zittert in deinem Körper. Du seufzt müde. Dass sich alles immer nur um dich drehen muss, Sevda. Es geht hier nicht um dich. Doch, Anne, es geht hier sehr wohl um mich, sagt Sevda. Denn ich bin die, die du statt O, ich meine statt Jivan, aufgezogen hast. Und wenn du mir nun ins Gesicht sagst, bei dir wäre es ihm besser gegangen als bei Aisha, dann musst du dir das anhören von mir, denn es stimmt nicht. Das weiß ich. Niemand weiß es besser als ich. Du lässt deinen Kragen wieder los, sinkst langsam gegen die Sofalehne. Sevda steht noch immer mit der Zigarette an der Balkontür. Aber ihre Stimme hallt so laut, als würde sich ein Ungeheuer über dir aufbauen. Anscheinend hast du es mit den anderen besser gemacht, mit Hakan und Peri und Ümit. Vielleicht hast du aus deinen Fehlern gelernt, Anne, hast verstanden, dass deine Kinder eigene Persönlichkeiten haben, dass sie keine Äste sind, die aus dir hinauswachsen, dass sie ihre Entscheidung nicht für oder gegen dich treffen, sondern für sich selbst und nur für sich. Vielleicht ist Peri auch einfach stärker als ich und kann sich gegen dich durchsetzen, keine Ahnung. Aber hör jetzt zu. Mit mir hast du damals genau dasselbe gemacht wie Aisha mit O, mit Jivan. Als ich mich einfach nur gezeigt habe, als die, die ich bin, ohne Lügen, ohne Spielchen, als ich einfach nur ich selbst sein wollte, da hast du mich verstoßen. Das Sofa knarrt unter dir, Emine. Tiefer kannst du dich nicht hineindrücken.
Du wünschst, du könntest dich in der Sofafalte verkriechen und dort in Ruhe liegen bleiben, einfach nur bei dir selbst, ohne die Welt da draußen.
Ihr habt uns verraten, sagt Sevda. Für irgendwelchen Quatsch, den ihr irgendwo aufgeschnappt habt. Bei euren eigenen Müttern und Vätern, bei euren Nachbarn, in euren Moscheen, im Fernsehen. Ihr habt Sachen aufgeschnappt und sie uns übergestülpt. Nein, ihr habt uns in sie hineingezwängt, wie in ein Gefängnis. Ihr habt alles nur übernommen, ohne euch auch nur einmal zu fragen, ob es überhaupt gut für euch ist, ob es gut für uns ist. Diese Ignoranz, sie treibt mich in den Wahnsinn. Ich will nur noch schreien, wenn du so tust, als seist du auch nur ein Gramm besser als Aisha. Nein, das bist du nicht.
Ganz von selbst betet dein Kopf lautlos die Sura al-Fatiha herunter, seit Sevda die Moscheen erwähnt hat. Du betest um Vergebung für deine Tochter. Du fährst dir mit den Händen über dein starres, verweintes Gesicht, beginnst von vorne zu beten.
Weißt du, Anne, es ist leicht zu sagen, die anderen waren schuld, dass die Jivan genommen wurde. Oder auch, dass die Zeiten anders waren und ich deshalb nicht zur Schule ging. Dass Mädchen eben nicht zur Schule ging damals, weil sie Mädchen waren. Aber es war nicht Baba, der mir verboten hat, zur Schule zu gehen. Es war nicht Baba, der mich unbedingt verheiraten wollte, sobald ich 18 wurde. Das warst du, Anne. Denkst du, ich weiß das nicht? Es mag stimmen, dass Männer das Sagen haben. Ja, es ist 1999, verdammt nochmal, und es ist immer noch so. Aber damit sie das können, damit sie für immer alles bestimmen, dafür brauchen sie Leute wie dich. Frauen, die andere Frauen für immer klein halten, die ihre Kinder zwingen, dasselbe verkackte Leben zu führen, das sie selbst auch hatten. Für mich gilt das ja auch. Ich merke es, wann immer ich die Kinder anschreie oder bestrafe. Ich muss mich dann immer wieder daran erinnern, dass das nicht geht, dass ich nicht so sein will wie du. Aber so verlogen und scheinheilig wie du kann ich niemals sein.
Sevdas Stimme entgleitet dir. Sie wird langsam zu einem Hintergrundgeräusch. Du musst an die Erde denken, Emine, die sie heute auf deinen Hüseyin geschaufelt haben, auf sein weißes Tuch. Die Erde war ganz locker und trocken, du sahst keinen einzigen Käfer darin. Du fragst dich, wie lange es dauern wird, bis die Maden an Hüseyin nagen. Du fragst dich, ob Licht durch die Erde bis nach unten durchdringt, ob sich das Leichentuch von der Sonne erwärmen kann, oder ob es selbst im August kalt und dunkel ist da unten in der Zwischenwelt.
Du hast mich einfach nicht zur Schule geschickt. Dir erscheint das wie ein harmloses Versäumnis. Du sagst einfach, das war damals so. Dein Mann, deine Schwiegermutter, weiß Gott wer, wollten es angeblich so. Du denkst, du schiebst das von dir weg und die Sache ist gegessen. Aber so einfach ist es nicht, Anne. So einfach ist es nie. Weißt du, wie sehr deine Entscheidung mein Leben bestimmt hat? Weißt du, wie es sich anfühlt, als einzige Person in einem Raum nicht richtig lesen zu können? Weißt du, wie es sich anfühlt, alle Briefe immer von meinen Angestellten schreiben zu lassen? Weißt du das? Manchmal läuft ein Film, der in einer Schule spielt oder einer Universität, und dann muss ich weinen, Anne. Weißt du, wie schlimm es für mich ist, dass ich Cem nicht bei seinen Hausaufgaben helfen kann, weil ich keine Ahnung habe, gar keine? Bahar muss ihre Entschuldigung selbst schreiben, wenn sie in der Schule gefehlt hat, und ich unterschreibe nur, weil eine Zweitklässlerin es besser macht als ich, Anne.
Du fährst dir wieder über dein Gesicht. Du betest für Husseins Seele und darum, dass er auch dich bald zu sich holt. Das Hier und Jetzt fühlt sich so falsch an. Wenn heute Nacht deine Zeit käme, du wärst bereit zu gehen, Emine.